SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Mit der Schweizer Schriftstellerin Milena Moser, die seit fast 25 Jahren mit Unterbrechung in den USA lebt. Guten Morgen erstmal.
Guten
und
Morgen.
Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Mal wieder in Europa, mal wieder in der Schweiz vor uns, aber jetzt in Deutschland. Wie gut oder wie weniger gut sind Sie durch die letzten beiden Corona-Jahre gekommen?
Ja, ich bin ja super privilegiert. Ich arbeite ohnehin zu Hause. Ich bin mir ohnehin gewohnt, dass ich mich so in mich selbst und in meine Arbeit irgendwie versenken kann. Ich brauche eigentlich nicht viel Menschen oder Stimulation von außen.
Ja.
Aber ich habe natürlich meine Kinder sehr vermisst. Meine Mutter ist während dieser Zeit gestorben. Ich konnte nicht bei ihr sein. Und dieses mich nicht frei bewegen können, das hat mich schon sehr erschüttert, einfach weil ich das überhaupt nicht voraussehen konnte.
Kinder leben in Europa?
Beide Kinder leben in der Schweiz, sind beide 34 und 27, also sind, ich nenne sie immer noch Kinder.
Längst erwachsen. Schwierige Situation, wie haben Sie sich beholfen mit Skype?
Mit Skype und FaceTime und Nachrichten und halt, ja, das Vermissen zugelassen, das ist... Es ist ja auch schön, wenn man jemanden vermisst.
Es hat ja, wenn ich das richtig erinnere, am Anfang dieser Pandemie auch ganz schreckliche Bilder aus den USA gegeben. Danach hat es in der zumindest europäischen Wahrnehmung, glaube ich, nicht mehr so die ganz große Rolle gespielt. Wie haben Sie es erlebt vor Ort?
Wir hatten halt sehr viel strengere Maßnahmen als zum Beispiel in der Schweiz. Deutschland kann ich nicht so beurteilen. Und sobald Biden das Amt angetreten hat, wurden auch die Maßnahmen stärker eingehalten. Sofort war der Impfstoff da und es hat schon sehr viel verändert. Aber bis heute, vor meiner Abreise, haben viele Leute in San Francisco auch freiwillig immer noch draußen Maske getragen, nicht nur drinnen und so. Und dann kam ich in der Schweiz an und da war einfach gar nichts mehr. Das war sehr verwirrend.
Hatten Sie mal Corona?
Ich hatte es nie, nein. Ich bin sehr, 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 sehr vorsichtig, weil mein Mann ja transplantiert ist und Immunsuppressiva nehmen muss. Und für ihn wäre das absolut tödlich.
Hat er Angst vor Corona?
Nicht sehr, aber er ist sehr vorsichtig. Er war ja noch im Ende Februar 20, war er noch in der Notaufnahme im Krankenhaus. Und da hat noch niemand Maske getragen und das... Irgendeine schützende Hand hat sich über ihn gehalten.
Also wir werden im Laufe der Sendung noch eingehender auf diese sehr ungewöhnliche Beziehung zu sprechen kommen. Also Sie auf der einen Seite, dann haben Sie sich in einen Mann verliebt, der eigentlich zum Zeitpunkt des Sich-Verliebens schon todkrank war.
Ja.
Darf ich fragen, wie es ihm aktuell geht?
Aktuell geht es ihm super.
Echt?
Es ist ein medizinisches Wunder eigentlich geschehen und die Baustelle Herz wurde repariert gegen die Erwartungen aller Ärzte. Er hat auf zwei Operationen bestanden, von denen die Ärzte sagten, er werde die erste schon nicht überleben und die Chance, dass es was bringe, sei gering. Und er hat gesagt, aber auch wenn es nur 1% ist, ich will das versuchen. Und er hat es nicht nur überlebt, sondern das Herz hat sich auch wieder in einen normalen Rhythmus nach fast 20 Jahren eingespielt.
Wie ist es jetzt für Sie? Also Sie sind mit diesem Mann zusammen, Sie leben zusammen in San Francisco. Dann verabschieden Sie sich für ein paar Wochen nach Europa.
Ja.
Mit welchem Gefühl gehen Sie da?
Heute sehr viel einfacher. Ich musste das ja auch früher ab und zu machen. Einfach, ich musste irgendwie Geld verdienen. Und das war immer ganz fürchterlich, weil ich nie wusste, was passiert mit ihm. Und vor allem wusste ich immer, er sagt mir eh nicht die Wahrheit. Also es ist ein paar Mal vorgekommen, dass ich in der Schweiz war auf Lesereise und er landete aus irgendeinem Grund in der Notaufnahme. Und hat mir das aber nicht gesagt, hat irgendwelche Geschichten erfunden. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass jedes Mal, wenn ich ihn nicht sofort erreichen kann, denke ich, es ist eine Notaufnahme, es ist was Schlimmes passiert. Also das ist jetzt schon anders, wenn ich weiß, okay, er ist eigentlich stabil.
Milena Moser, unser Gast, also die Frau, die aus der Schweiz kommt, Schriftstellerin geworden ist, einen durchaus, ich glaube, das kann man so formulieren, bildungsbürgerlichen Hintergrund hat. Also ihre Mutter, die im letzten Jahr verstorben ist, war Psychologin und Übersetzerin, korrekt?
Ja, und auch Buchautorin. Sie hat, ich glaube, 6 oder 8 Bücher geschrieben.
Ihr Vater Schriftsteller?
Ja.
Ihr Bruder ist dann auch Schriftsteller geworden?
Ja.
Und Sie auch? Mit anderen Worten, irgendwie die Familie oder die Eltern haben Sie beide mit so einem Virus infiziert?
Die Schriftstellerei, das Schreiben, das Lesen, das war alles so... normal. Ich weiß nicht, vielleicht wenn man in einem Ärztehaushalt aufwächst, dann studiert man Medizin und findet das auch nicht so außergewöhnlich. Für mich wäre das so unerreichbar.
Können Sie sich noch an das allererste Buch erinnern, das sozusagen Ihren Horizont extrem geweitet hat?
Also ich hatte schon bei Kinderbüchern, ich hatte immer schon die, ich weiß nicht, ob das die Fähigkeit ist oder die Gewohnheit, mich so, ich kann mich in eine Geschichte hineinfallen lassen und ich lebe in ihr drin. Und ich hatte ein Kinderbuch, das hieß Die mehreren Zauberer. Ja. Und da flog so ein, es gab einen blauen Zauberer, einen roten und so weiter. Und der blaue flog mal so über die Dächer einer Stadt. Und ich sah mich immer total mit dem mitfliegen.
Ja.
Und fand das ganz seltsam, dass ich auf dem Bild nicht drauf bin.
Okay, das war das Kind, Milena. Ja. Die jugendliche Milena, gab es da irgendein Schlüsselerlebnis für Sie? Ein Buch, das Sie irgendwie dann doch in eine ganz andere Welt katapultiert hat?
Nicht in eine andere Welt, aber das mich extrem getröstet hat. Das ist erstaunlicherweise ein Buch, das ich in der Schule lesen musste. Das war Der Fremde von Camus. Und da gibt es eine Stelle, wo er, ich glaube, seine Mutter beerdigt und er steht irgendwie so neben sich und beobachtet sich dabei, wie er trauert.
Aha.
Und da war ich vielleicht 17 oder so und da habe ich gemerkt, ah, das bin ich.
Aha.
Ich stehe auch immer neben mir und ich dachte immer, das ist nicht normal oder das ist irgendwie ein Problem oder etwas stimmt mit mir nicht. Und in dem Moment dachte ich zum ersten Mal, ach so, das ist, weil ich Schriftstellerin bin.
Okay. Die Sie, dann ja, selbstbewusst, auch, die ja. Sie dann ja auch geworden sind, allerdings ja. Mit ein paar Umwegen. Erster Umweg, ja. Eine Lehre, eine Ausbildung zur Buchhändlerin.
Ja.
Haben Sie dann auch längere Zeit in diesem Beruf gearbeitet?
Nicht wirklich. Ich hatte mein erster Mann, den ich sehr früh, es war meine erste Liebe, wir haben sehr früh geheiratet, der hatte eine eigene Buchhandlung und da habe ich oft ausgeholfen und wir haben da vor allem, er hatte so ein, als Werbemittel ein Magazin herausgegeben, das hieß Sans Blague, Magazin für Schund und Sünde.
Okay.
Und da war ich Chefredakteurin. Aha. Und habe da meine ersten Geschichten veröffentlicht.
Wie sündig war es damals?
Die Sünde bestand eigentlich darin, dass wir uns gegen den damaligen Literaturbetrieb auflehnten. Und eigentlich all die Bücher, die wir liebten, die galten nicht so als Literatur. Und dann haben wir so Flucht nach vorn gemacht und gesagt, das ist Schund und wir lieben Schund.
Zweiter Umweg dann, Sie waren ja auch lange Zeit journalistisch tätig, also sicher auch um Geld zu verdienen,
ja,
weil von irgendwas muss man ja, leben. Was war da im Rückblick für Sie am wichtigsten?
Ich hatte mir, als junge Frau war das gar nicht so, ich habe mir das gar nicht so überlegt, werde ich vom Schreiben leben können oder wie mache ich das? Und meine ersten Bücher sind im Eigenverlag erschienen und ich habe wirklich meinen Lebensunterhalt und auch den dann meines älteren Sohnes, den ich relativ früh bekommen habe, mit so Einzelaufträgen, auch unter anderem für das Schweizer Radio, habe ich so kurze Sketches geschrieben mit zwei Stimmen und drei Geräuschen.
Mhm.
Da kriegte ich 100 Franken Grundgebühr und 17 Franken pro Seite.
SWR1 Leute mit Milena Moser, eine Frau, die als Schriftstellerin mehr als 20 Bücher veröffentlicht hat. Das aktuelle und das jüngste Buch heißt Mehr als ein Leben. Das klingt alles nach einer sehr arrivierten Karriere, war aber, wenn man genauer drauf guckt, Frau Moser, alles andere als das. Ihr Anfang war außerordentlich trostlos.
Das würde ich so nicht sagen. Es war einfach schwer. Es war nicht einfach. Ich habe 6 Jahre lang Absagen gesammelt und zum Teil recht brutal formulierte Absagen.
Drei unveröffentlichte Romane,
ja,
die keiner wollte?
Die keiner wollte. Mit eigentlich immer derselben Begründung. Sie können nicht schreiben, das ist keine Literatur, Sie werden nie ein Buch veröffentlichen. Einer hat mich mal angerufen und hat gesagt, das geht einfach nicht, das geht so nicht. Und mir war das immer ein bisschen unangenehm, aber es hat mir fast leid getan, dass ich nicht so schreiben konnte, wie es von mir verlangt wird. Aber ich wusste auch immer, das bin ich und so schreibe ich und ich kann nicht anders. Und jede Absage hat mich überprüfen lassen, will ich das wirklich?
Aha. Aber bei so einer niederschmetternden Diagnose, wie räumt man dann die Selbstzweifel, die ja automatisch kommen, dann
absolut
beiseite?
Das Schreiben an sich hat für mich immer ein Stück weit auch so einen Selbstzweck erfüllt. Also ich habe, wenn ich schreibe, dann fühle ich mich am meisten mich selbst. Und dieses Gefühl war immer ein bisschen stärker als die Zurückweisung oder die Angst vor der nächsten Zurückweisung. Und das hat mich natürlich schwer verletzt, wenn jemand sagt, sie können nicht schreiben. Aber es hat mich nicht vom Schreiben abgehalten.
Ihr erstes Buch oder der erste Roman, der dann veröffentlicht wurde, das haben Sie im Eigenverlag rausgebracht. War das die Putzfraueninsel oder waren das die Gebrochenen Herzen?
Die Gebrochenen Herzen war das erste Buch und die Putzfraueninsel der erste Roman.
Putzfraueninsel war dann auch der literarische Durchbruch, in Anführungsstrichen.
Überhaupt nicht, am Anfang überhaupt nicht. Das Buch hatte fürchterlich schlechte Kritiken. Es war dann schnell die kleine Auflage, die wir gemacht haben beim Krösus Verlag, so nannten wir uns. Die war schnell weg und später hat Roro die Taschenbücher gemacht und dann hat sich so einfach stetig als Taschenbuch verkauft, aber es war nie so eine explosionsartige.
Gibt's dann das eine Buch, wo Sie sagen würden, erstens, es war sowas wie ein Durchbruch und zweitens, damit war für mich auch klar, ich kann vom Schreiben leben?
Ich glaube, so bei Blondinenträume, da gab es mal so ein Jahr, wo ich gut verdient habe. 1995 vielleicht oder so. Aber sonst, ich konnte nie von den Buchverkäufen leben, nie. Das hat mich aber nie...
Gilt das bis heute, wenn ich fragen darf?
Ja, das gilt bis heute. Ja, ich mache Lesungen, Kurse, die Kolumne, ich mache alles Mögliche.
Das heißt, Sie füllen das Budget dann auf, notgedrungenermaßen?
Ja. Aber auch, ich mache es ja auch gern und ich finde, also ich habe nie eine Sekunde in Frage gestellt, ob ich schreibe oder nicht. Das ist, ich schreibe, seit ich denken kann.
Das ist bis heute ein inneres Bedürfnis?
Ja, absolut.
Haben Sie festgestellt, dass Ihr Mitteilungsbedürfnis im Lauf der Jahre geringer geworden ist, weil man halt schon so viel von sich preisgegeben hat?
Es tut mir leid, aber es ist eher umgekehrt. Meine Bücher werden immer dicker und das hat damit zu tun, dass ich immer mehr Zeit habe zum Schreiben oder mir auch mehr Zeit nehme. Ich habe keine kleinen Kinder mehr zu betreuen, ich habe nicht mehr diesen anstrengenden Alltag mit Stundenplänen und all diese Dinge. Und ich lasse mir mehr Zeit und meine Bücher werden eigentlich immer dicker.
Was sagt denn das Lektorat, wenn die Bücher immer dicker werden und die abgelieferten Manuskripte?
Weißt du, was Papier kostet? Nein. die Geschichte muss in sich stimmen. Es ist nicht kürzer ist besser oder länger ist besser.
Sie haben in irgendeinem Interview mal gesagt, ich bin jemand, der einfach so drauf losschreibt. Mhm. Stimmt das noch?
Ich habe keine Ahnung, wo mich eine Geschichte oder eine Figur hinführt. Und das ist das große Abenteuer. Also das ist so ein Gefühl, danach bin ich total süchtig. Dieses ist so wie ein Schritt ins Leere. Ich vergleiche es manchmal mit den Bungee-Jumpern, obwohl ich sowas nie getan hätte. Aber das ist so ein Schritt ins Leere und man weiß nicht, ob man landet, wo man landet, ob man aufgefangen wird, ob man am Boden zerschellt. Dieses ist absolut mit nichts zu vergleichen.
Aber man braucht doch irgendeinen Plot, irgendeine Geschichte, nee. Nicht?
Also der Plot ergibt sich mit der Zeit, wenn die Figur immer mehr, also die Hauptfigur oder die Figuren immer mehr zum Leben erwachen und immer mehr Eigendynamik entwickeln und dann irgendwann übernehmen sie die Kontrolle und irgendwann kommt der Punkt, wo ich eigentlich nur noch aufschreiben muss, was den Figuren passiert und das ist der Plot.
Also dann machen wir es, wenn Sie einverstanden sind, an dem konkreten Beispiel fest oder versuchen es festzumachen. Das aktuelle Buch Mehr als ein Leben. Ja. Wie viele Bücher von Ihnen sehr autobiografisch geprägt. Was war nicht?
Nicht doch, sehr. Also, dass es in San Francisco und Zürich spielt, aber sonst
das ist ja schon mal, das sind ja schon mal zwei wesentliche Stationen Ihres Lebens.
Ich hatte bei diesem Buch hatte ich so eine Idee, dass diese Idee der parallelen Leben, dass man mehrere Leben gleichzeitig lebt und das, was wäre, wenn ich mich so oder so oder so entschieden hätte, die Idee war da. Und dann hatte ich die Figur am Anfang in dieser Krankenhaussituation mit irgendwie 50 und im Krankenhaus und sie weiß nicht, wer sie ist und sie weiß nicht, sie erinnert sich nicht. Und dem bin ich so nachgegangen und das hat ja absolut übereingestimmt mit meinem Gefühl. Ich wusste auch nicht, wer die Figur ist. Ich wusste auch nicht, was sie will, wo sie herkommt, was mit ihr passiert. Ich wusste nicht mal, ob ich sie mag, ehrlich gesagt. Und dann plötzlich habe ich sie als kleines Mädchen gesehen.
Aber das klingt für mich, wenn ich das so formulieren darf, fast so, als würden Sie in Trance schreiben.
Vielleicht. Es ist ein Ausnahmezustand. Ja.
Es widerspricht ja auch allen gängigen Regeln der Schreibworkshops, wo man sagt, also wir brauchen einen Plot, da muss es einen Anfang geben und ein Ende.
Tut
und dann
rein.
Muss es ein Personal geben, das in bestimmter Art und Weise beziehungstechnisch miteinander verbunden ist.
Aber stellen Sie sich mal vor, so zu schreiben, wie langweilig wäre das? Das ist ja wie Malen nach Zahlen.
Ja.
Wenn man alles schon weiß und man muss es nur noch ausschreiben, warum nimmt man sich die Mühe? Das Abenteuer ist ja dann weg.
Ja.
Und das Abenteuer ist, dass ich nicht weiß, was passiert. Es ist dasselbe Gefühl, das ich beim Lesen habe. Dieses, wo geht sie hin? Was macht sie? Was macht sie jetzt schon wieder?
Ja.
Diese Atemlosigkeit, die hat man ja dann nicht mehr.
Jetzt leben Sie in San Francisco und ums Eck in Los Angeles sitzen all die Drehbuchschreiber Hollywoods, die vermutlich die Krise kriegen, wenn sie sowas hören.
Ich glaube nicht, dass die, also dass die mir hören. Zuhören.
Ja, gut.
Ehrlich gesagt. Aber ja, ich bin nicht die Einzige, die so, zum Beispiel Stephen King hat ein schönes Buch übers Schreiben geschrieben und ich kann Stephen King nicht mal lesen, ich habe solche Angst vor ihm und vor seinen Geschichten, aber ich habe dieses Buch gelesen übers Schreiben und habe mich in jedem Satz wiedererkannt. Also der schreibt auch so, der hat auch keine Ahnung, wo er hingeht.
Okay.
Es gibt schon auch, es gibt die Plotter und die Planer und es gibt die Freigeister.
Das Leben in Amerika. Sie haben verschiedene Aufenthalte dort gehabt. Sie waren in den 90er Jahren dort, dann waren Sie mal auch in den 10er Jahren wieder dort. Was war damals der Anlass für Sie?
Das klingt wieder so idiotisch. Ich habe Tales of the City gelesen und ich lag da gerade im sogenannten Wochenbett. Ich hatte gerade mein zweites Kind bekommen. Und damals konnte man eine Woche im Krankenhaus bleiben in der Schweiz. War absoluter Luxus. Und ich habe Tales of the City gelesen. Da kommt eine junge Frau nach San Francisco und spürt sofort, da gehöre ich hin. Und ich habe das gelesen und gedacht, ich auch. Dabei war ich noch überhaupt nie in San Francisco.
Okay.
Und dann habe ich das erstmal zur Seite geschoben und ungefähr 3 Jahre später mit den Kindern Urlaub gemacht in San Francisco. Und da war das Gefühl wieder da. Und da habe ich meinen damaligen Mann angerufen und habe gesagt, ich suche eine Wohnung in San Francisco, wir müssen mal eine Zeit lang hier leben.
Aha. Und was hat Ihr damaliger Mann gesagt?
Der hat... Gott sei Dank, rechne ich ihm hoch an, der hat das mitgemacht. Früher hat er immer gefunden, ach, Amerika interessiert mich nicht so. Er konnte als Fotograf auch eigentlich überall arbeiten, aber fand Amerika eigentlich nicht so spannend. Aber hat das dann mitgemacht und aus dem geplanten halben Jahr wurde ein ganzes und dann noch eins, am Schluss waren es 8.
Das war die Zeit Ende der 90er Jahre, ich glaube bis Mitte der Nullerjahre.
Bis 2006, ja.
Also Sie haben mitbekommen George W. Bush als Präsidenten, Sie haben 9/11 erlebt, den Irakkrieg, politisch sehr aufgewühlte Zeiten, auch in diesem so beschaulichen und schnuckeligen San Francisco.
Und damals auch sehr liberalen San Francisco. Das war natürlich schon irgendwie so eine andere Welt. Ich musste damals schon Amerika immer verteidigen, meinen Schweizer Freunden gegenüber. Die sagten, wie kannst du in so einem Land leben? Das ist natürlich in den letzten Jahren nicht besser geworden. Aber es ist doch etwas in der Atmosphäre, das in der Mentalität, das mich immer noch hält.
Wobei, ich glaube, San Francisco ist fast die, ich war da einmal dort, es ist eigentlich vermessen, wenn ich das formuliere, ist vielleicht doch die europäischste Stadt in den USA.
Das sagt man immer, ich weiß nicht genau, was das heißt, europäisch. Also es ist sicher überschaubar.
Architektur, Mentalität.
Mentalität würde ich überhaupt nicht sagen. Es ist ja, die meisten Einwohner von San Francisco sind entweder Mexikaner oder
Asiaten.
Aber es sind zweistöckige Häuser, bunt bemalt und es ist überschaubar und jedes Viertel hat so sein eigenes Gesicht. Man kann sich zurechtfinden, man kann zu Fuß gehen, aber europäisch würde ich es nicht nennen.
Was ist das Schönste an San Francisco?
Die Lage. Es ist einfach, man wacht auf, man öffnet das Fenster und sagt, ach, ich lebe in einer Postkarte. Unglaublich schön gelegen. Die Natur ist so nah.
Was ist gar nicht schön an San Francisco?
Absolute Abgrund zwischen Arm und Reich, der immer größer wird und durch die Tech-Industrie ist es fast unmöglich für Nicht-Tech-Millionäre in der Stadt zu leben. Wir können uns das leisten, weil Victor sein Haus irgendwie vor 30 Jahren gekauft hat. Aber wir sind house-poor, wie man das nennt. Also wir haben zwar ein Haus, aber wenn die Decke runterfällt, dann können wir uns nicht leisten, die Decke wieder raufzupappen. Also es ist so, wir fühlen uns oft ein bisschen am Rande der Stadt, arm, zu alt.
Aber diesen dramatischen Gegensatz zwischen arm und reich in San Francisco, erlebt man den auch im Alltag?
Du gehst zum Haus raus und du hast irgendwie 5 Obdachlose, die auf dem Gehsteig liegen und du musst irgendwie um sie rumgehen oder über sie drüber. Also ich kann das nicht, das ist irgendwie, sind Menschen, die da liegen, aber es sind zum Teil immer dieselben, zum Teil immer wieder andere und man will allen helfen und man kann es nicht. Das ist absolut erschütternd.
Wir haben über Ihren ersten USA-Turn gesprochen, Ende 90er bis Mitte Nullerjahre, dramatische Zeiten. Der zweite Turn eigentlich unter politisch gesehen ähnlich dramatischen Zeiten ab 2015. Womit fangen wir an? Mit Donald Trump?
Um Gottes Willen. Ja, müssen wir wohl fast, ja.
Wie haben Sie das erlebt?
Ach Gott, ich habe bis zum Schluss nicht dran geglaubt. Ich bin grundsätzlich so eine Optimistin und sicher auch naiv. Meine Mutter hat immer gesagt, Trump erinnere sie an Hitler. Dass er gesagt, den hat auch niemand ernst genommen und warten. Und ich habe gesagt, der wird nicht gewählt. Niemand, den ich kannte, außer Victor und meiner Mutter, sagten, der wird gewählt.
Wie waren die 4 Jahre für Sie?
Die waren schwer, weil plötzlich wurde alles schwieriger. Also das, ich bin eine verwöhnte, weißhäutige Schweizerin aus einem reichen Land. Und plötzlich wurde ich auch an der Grenze nicht mehr reingelassen. Ich wurde von Ämtern schikaniert. Victor ist sich das als mexikanischer Indigener gewohnt. Der hat manchmal gesagt, welcome
also
to my world.
Also Ihr Mann und Lebenspartner? Ja.
Mein Mann. Und ich habe schon gemerkt, dass ich dieses Gefühl von, ich habe keine Rechte mehr und ich habe Angst, wenn ich auf Lesereise gehe, komme ich überhaupt wieder zurück? Was ist, wenn meinem Mann was passiert und ich komme nicht mehr ins Land rein? Der Rassismus hat extrem zugenommen. Das ist auch etwas, das ich eigentlich nicht so erlebt habe in San Francisco, weil ich halt mit meiner weißhäutigen Familie da erlebte zum ersten Mal.
Und dieser latente, aggressive Politikstil des Donald Trump, hat der dann auch Auswirkungen gehabt auf die Gesellschaft?
Er hat vor allem meine mehrheitlich liberalen Freunde und Freundinnen extrem zermürbt. Und ich habe gemerkt, ich war nicht die Einzige, die plötzlich in einer ständigen Angst lebte. Lesbische Freundinnen haben gesehen, wie all ihre Rechte, für die sie gekämpft haben, wieder vor die Hunde gehen, die Abtreibungsrecht und so weiter. Es ist so viel, wurde bedroht. Und wir hatten früher immer dieses Gefühl, wenn man was erreicht hat, dann kann es einem nicht mehr weggenommen werden. Mhm. Ein Recht, das man mal hat, hat man. Und das ist nicht so. Und das war... Es waren wirklich schwierige, bedrückende Jahre schon vor Corona.
Es hat ja auch, apropos Corona, also da, es gab ja auch unter Trump eine plötzlich einsetzende Wissenschaftsfeindlichkeit. Ja. Und der Chef-Virologe der Vereinigten Staaten von Amerika wurde ja von ihm behandelt wie ein Schuhputzer.
Ja, das war so eine Verrohung, die wirklich beängstigend war.
Jetzt also, Mr. Biden, haben Sie sich ein Stück weit deshalb auch mit Amerika wieder versöhnt?
Das war so ein Gefühl der Erleichterung. Erst die Wahl und gleich danach, Woche danach, der Impfstoff. Und dann kam der 6. Januar und dann war wieder so...
Oh, also das war der Sturm aufs Kapitol von Donald Trump persönlich angeheizt.
Ja. Und das war auch so ein Moment wieder, wo man dachte, das kann es doch nicht geben, das gibt's nicht, das kann nicht sein.
Dann allerdings war klar, Biden wird es und Biden macht es. Und dann kam Afghanistan.
Ja.
Auch nicht schön?
Auch nicht schön.
Wie haben Sie das erlebt?
Diese Hilflosigkeit. Wie hilft man? Was macht man? Wie kann ich wirklich helfen? Ich kann überhaupt nicht helfen. Kann ich helfen? Ich finde das schwer auszuhalten.
War das ein großes Thema in den USA, Afghanistan?
Ja, sehr. Es wurde auch, ich glaube, es wurde auch, es war auch deshalb ein Thema, weil es ein Grund war, um Biden wieder klein zu hacken. Aber es war ein sehr großes Thema, auch wegen der Bilder. Ich finde es eigentlich, je älter ich werde, desto schwerer kann ich das aushalten, das Gefühl der Machtlosigkeit und der Hilflosigkeit. Nichts. Ich will helfen, aber wie?
Victor Mario Sabella. Mhm. Korrekt ausgesprochen?
Korrekt ausgesprochen.
Frau Moser, das ist Ihr Mann, ein mexikanischer Künstler, Ihr dritter Mann. Und es ist, wir haben eingangs der Sendung kurz drüber gesprochen, eigentlich ein Wunder, dass er noch lebt.
Ja, das ist ein großes Wunder. Ja.
Darf ich Ihnen die ganz und gar unmögliche Frage stellen, wie man sich in einen so kranken Mann verliebt und verlieben kann?
Sie würden die Frage nicht stellen, wenn er hier sitzen würde. Ich habe nie einen lebenslustigeren Mann kennengelernt oder einen größeren Lebenskünstler. Und es geht so viel Freude, Lebensfreude von ihm aus, dass man komplett vergisst, wie krank er ist.
Ja.
Trotzdem habe ich es gewusst und wir waren ja ein paar Jahre befreundet, bevor ich mich gar so ganz in ihn verliebte. Und ich glaube, das hat diese Verzögerung bewirkt, dass ich irgendwie dachte, ja, aber... Und er hat eine absurde Ansammlung von Krankheiten, Symptomen. Es ist nicht nur eine Krankheit, sondern mehrere.
Also er hat massive Herzprobleme, dann ist er Nierentransplantiert. Was müsste man noch...
An unserem zweiten Date, wenn man so will, hat er eine Hirnblutung. Zwischendurch hat er ein paar Schlaganfälle, wird vom Auto überfahren, schneidet sich mit der elektrischen Säge in den Arm, ein Pneu explodiert und bricht ihm alle Knochen. Es ist einfach, you name it, er hat.
Und gleichzeitig sagen Sie, es gibt keinen lebensfroheren oder lebenslustigeren Menschen. Wie ist das zu erklären?
Ich kann es nicht erklären. Ich stelle es einfach fest, dass er hat die Fähigkeit, aus jedem Moment irgendwie noch so einen Tropfen Glück rauszupressen, selbst wenn man irgendwie zum dritten Mal in diesem Monat in der Notaufnahme landet und dann endlos warten muss und ich weiß, er hat Schmerzen und ich reg mich fürchterlich auf, dass niemand kommt und dann kommt jemand und leert den Mülleimer und dann sagt er, wie geht's denn Ihnen heute? Und einfach um sich selbst abzulenken, fängt ein Gespräch an mit dem Mann und dann fängt er an, sein Leben zu erzählen und dann plötzlich sind wir ganz woanders.
Aha.
Oder dann setzt er sich irgendwie die Haube verkehrt auf und nimmt ein paar Schläuche und bastelt sich ein Schnurrbart und sagt, kommen Sie oft hierher, schöne Frau oder irgendwas. Und dann lachen wir wieder, obwohl wir eigentlich in einer fürchterlichen Situation sind. Und da habe ich so viel gelernt.
Kann man mit so jemandem auch einen ganz normalen, banalen Alltag leben?
Ich wünschte. Also wir genießen die banalen Momente extrem, weil sie halt immer wieder unterbrochen werden. Aber Victor steckt eigentlich seine ganze Energie in seine Arbeit als Künstler, wenn er Energie hat. Und das kommt mir sehr entgegen, weil ich mich dann so im Schreiben versenke. Aber wir haben ein ganz unspektakuläres Leben.
Ja.
Er kocht, ich esse.
Das ist ja auch nicht die schlechteste Aufgabenteilung. Ich frage nochmal andersrum. Gewöhnt man sich dann ein Stück weit auch daran, dass es ganz plötzlich ein großes Erschrecken geben kann?
Ich verdränge es immer wieder. Ich weiß, einer seiner Herzchirurgen hat gesagt, wir dachten ja nicht, dass sie diese Operation überleben würden. Und ich habe so gesagt, ach, das sagen Sie uns jetzt?
Mhm.
Und der hat mich so angeschaut. Wir hatten ein langes Gespräch darüber. Ah ja, stimmt, das hatten wir. Ich habe es verdrängt.
Vielleicht ist es aber auch ein ganz sinnvoller Überlebensmechanismus, den wir da in uns haben, damit man irgendwie über die Zeit kommt und nicht an dem eigenen Erschrecken dann irgendwann mal zugrunde geht.
Es ist auch eine Lektion in die Kontrolle aufgeben. Weil anfangs hatte ich noch im so Überschwang der jungen Liebe, dachte ich, naja, jetzt rette ich dich mit meiner Liebe und ich finde die richtigen Ärzte und ich finde die richtige Behandlung und ich mache alles wieder gut. Und dann zu merken, nee, das ist einfach eine Krankheit, ein Zustand und eine Reihe von unglücklichen Verkettungen, dass ich kann es nicht retten.
Wir haben über Ihren Mann gerade gesprochen, der nun aus Mexiko kommt. Mhm. Und was Tod und auch was Sterben angeht, hat Mexiko ja ganz offenkundig eine sehr viel andere Kultur als wir hier in Deutschland oder sicher auch in der Schweiz. Ich vermute, Sie haben sich mit dieser anderen Kultur auch sehr intensiv auseinandergesetzt.
Ja, das war mir vollkommen fremd. Ich wusste nichts darüber. Aber es ist, manchmal denke ich, Victor hat einerseits diese Thematik in mein Leben gebracht. Ich lebe mit jemandem, der jederzeit sterben könnte. Und gleichzeitig wie auch das Gegenmittel, dieser ganz andere Umgang mit dem Tod. Also in Mexiko wird der Tod nicht verschwiegen, nicht geleugnet, nicht ignoriert, sondern ist überall da, immer.
Wie?
Totenköpfe überall, aha, die kleinen Kinder kriegen so Zuckertotenköpfe mit ihren eigenen Namen drauf, die sie dann aufessen, das ist ein Leckerbissen. Und das ist so makaber irgendwie. Oder Victor malt Porträts von Freunden als Totenkopf. Und ich dachte, das kannst du doch nicht machen, das ist doch irgendwie. Aber es ist so dieses Bewusstsein, der Tod ist immer da. Der Tod ist das Einzige, was sicher ist. Und darum haben wir uns entschieden, uns das als was Schönes vorzustellen. Also das Leben nach dem Tod ist das bessere Leben.
Aha.
Da geht
das
alles.
Das funktioniert, dieser Glaube und diese Hoffnung?
Ja, Victor sagt, niemand kann wirklich beweisen oder nachweisen, was nach dem Tod passiert. Wir müssen alle damit leben, dass wir sterben werden. Warum sich nicht was Schönes vorstellen? Wenn sich dann rausstellt, das war falsch, haben wir wenigstens ein schönes Leben gehabt, ohne Angst vor dem Tod. Es ist eine andere Art zu trauern. Man trauert dann um sich, weil man den geliebten Menschen nicht mehr an der Seite hat, aber man trauert nicht um den geliebten Menschen, der nicht mehr auf dieser schönen Erde ist, weil der ist an einem viel besseren Ort.
Hat sich denn dann bei Ihnen ganz persönlich Ihr ganz persönliches Verhältnis zum Jenseits auch verändert oder bleiben bei Ihnen noch so Schweizer Restzweifel?
Für mich persönlich bleiben schon noch so Restzweifel, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass wenn Victor stirbt und vor mir stirbt, er hat eine Liste von Frauen, mit denen er sich dann verabreden will nach seinem Tod.
Bevor Sie dann kommen oder wie?
Ja, das geht ja nicht so genau ins Detail, aber das ist sein Paradies und ich weiß, dass ich wenn ich dann nach ihm sterbe und da ankomme, dann ist es wie im Leben. Ich finde ihn mitten in einer Traube von Frauen, die er zum Lachen bringt. er sagt immer Sophia Loren und ich sage, Sophia Loren ist noch nicht mal tot. Dann sagt er, aber eines Tages wird sie schon sterben.
Okay.
Also naja, das Paradies passt sich den persönlichen Vorlieben und Wünschen an.
Ja, ist das irgendwie etwas...
Das ist sehr tröstlich für mich.
Ehrlich?
Ja.
Ich wollte gerade fragen, ist das tröstlich oder befremdlich?
Für mich ist es wahnsinnig tröstlich, weil das ja immer wieder so nahe kam, dieser Moment, dass Viktor stirbt. Und es war immer ganz klar, für mich wird das scheußlich, aber für ihn wird es schön. Und das ist ein riesiger Trost. Für ihn glaube ich wirklich dran, ob ich dann, ich hoffe, ich bin dann auch da und ich schiebe dann die Frauen zur Seite und sage, okay.
It's my turn.
Ich bin jetzt da.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und in der Hoffnung,
war's
dass
das schon?
Dieser, ja, wir sind jetzt gut durch die 2 Stunden wow. gekommen, Frau Moser. Und was den Turn angeht, in der Hoffnung, dass das noch vergleichsweise lange auf sich warten lässt.
Vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute,